Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Da müssen alle Player des Gesundheitssystems, die müssten eigentlich da extrem an einem Strang ziehen und eine große Kampagne, eine lang andauernde Kampagne einfach mal jetzt über mehrere Jahre machen, die immer wieder letztendlich die Vorteile der Digitalisierung, die Vorteile einer elektronischen Patientenakte, die Vorteile eines E-Rezepts ganz niedrigschwellig erklärt.
Ich sage Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin E. Mein Name ist Saskia Schlesinger. Heute ist Heinz-Wilhelm Esser, auch bekannt als Doc Esser, zu Gast in unserem Podcast. Wir sprechen über Digitalisierung im Gesundheitswesen, wie auch anders in diesem Podcast. Heute aber mal mit besonderem Fokus auf die Patientinnen und Patienten. Wie digital ist der Arztbesuch schon? Was kommt bei uns, den Patientinnen und Patienten, an Digitalisierung tatsächlich an? Hallo Herr Esser, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute den Podcast zusammen machen. Wir, das Zentrum für Telematik und Telemedizin, schauen oftmals eher hinter die Kulissen. Sprich, wie sieht zum Beispiel der Weg in die Regelversorgung für Telemonitoring aus? Was sagt die Ärzteschaft? Was sagen Krankenkassen? Wo hakt das vielleicht auch? Letztendlich müssen wir uns aber von Zeit zu Zeit auch mal daran erinnern, für wen machen wir das eigentlich? Für die Patientinnen und Patienten. Ihre Versorgung soll sich ja auch durch digitale Anwendungen verbessern. Herr Esser, Sie sind Facharzt für Innere und Intensivmedizin, Pneumologie und Kardiologie.
Böses Wort, ne?
Ein böses Wort, ja. Ich hatte schon Angst davor, es auszusprechen.
Aber sag einfach Lungenfacharzt. Das ist viel einfacher. Lungenfacharzt und erkennt ein bisschen was vom Herz.
Ah, perfekt. Das verstehe auch ich. Ja. Oberarzt am Sana-Klinikum in Remscheid, ja. Und Sie haben auch eine Privatpraxis für Herz-, Lungen-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen. Das ist sehr, sehr viel.
Ja.
Ich hoffe, ich habe alles richtig recherchiert.
Genau, da kommt aber, wenn man schon die Privatpraxis hier erwähnt, dann muss ich natürlich auch unbedingt von meiner Obdachlosenpraxis schwärmen, die ich ebenfalls betreibe. Also auf der einen Seite das Shishi mit den Privatversicherten, auf der anderen Seite halt die Menschen, die zum Teil gar nicht versichert sind. Das ist die Kaya, KAM-SUA, und ist in Köln-Mülheim. Da haben wir zwei Container, wo wir jeden Tag Obdachlose oder Menschen, die sich einfach so nicht mehr in die normale Arztpraxis trauen, behandeln. Fast alles Ehrenamtler, ist total geil.
Krass, also es klingt sehr, sehr viel, was Sie auf jeden Fall machen.
Ich betreibe Medizin mit Leidenschaft und versuche da natürlich auch immer so weit wie möglich allen gerecht zu werden. Und dann möchte ich natürlich auch das komplette Spektrum anbieten können. Und da gehört für mich zum einen natürlich die Hightech-Medizin, die ich dann im Klinikum betreibe. Dazu gehört dann eben der Spaß am Wochenende, wo ich die Privaten nochmal berate und einfach mehr Zeit habe. Aber dazu gehört dann eben auch niedrigschwellige Angebote für Obdachlose mit einer Primär- und Basisversorgung, ja, wo es einfach vor allen Dingen um Wundversorgung geht und Ähnlichem halt. Und deswegen freue ich mich auch so hier über diese Einladung, weil ich dadurch, dass ich auf so vielen Hochzeiten tanze, natürlich auch viele Einblicke habe, wo Schnittstellen sind, die keine Schnittstellen sind, wo es einfach unheimlich hapert mit Informationsübertragung. Deswegen ärgert mich das so dermaßen, dass wir hier in Deutschland einfach mit der Digitalisierung noch so weit hinten sind. Ne?
Ist in der Tat noch sehr viel zu tun.
Boah.
Vielleicht fangen wir doch einfach auch mal persönlich an. Wie digital arbeiten Sie in Ihrer Praxis oder im Krankenhaus?
Ja, ich bin da ganz ehrlich, kaum. Es ist leider noch sehr rudimentär. Wir machen immer noch sehr viel über Papier, immer noch sehr viel über, dass ich zum Teil dann auch doppelte Untersuchungen unternehmen muss, weil der Patient den Befund vom Hausarzt vergessen hat oder den Befund vom einweisenden Facharzt. Weil ich den Befund nicht vor mir habe, weil ich die Bilder vom Kollegen, von der Kollegin nicht einsehen kann. Das sind alles so Dinge, die einfach total überflüssig sind und dann einfach zum einen dem Patienten nicht gerecht werden, weil einfach doppelt Arbeit gemacht wird und letztendlich er schon deutlich weiter in seiner Diagnosestellung sein könnte. Und zum anderen ist das natürlich auch ein Kostenfaktor, ne? Also bezahlen muss es der Patient letztendlich über die Kasse.
Was wünschen Sie sich denn, was, wenn wir jetzt vielleicht auch mal den klassischen Arztbesuch jetzt von der Terminvereinbarung bis auch zur Nachsorge durchspielt, was soll digitaler werden?
Nahezu alles. Also meine Traumvorstellung wäre natürlich, ich spreche aber als Kliniker, weil da verbringe ich ja den größten Teil meiner Arbeit. Und da sind natürlich auch die meisten Schnittstellen zu den niedergelassenen Ärzten, zu den Apotheken, zu Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, zu anderen Heilberufen, wo ja eigentlich die Information 1:1 ankommen sollte, damit der Patient zum einen richtig eingewiesen wird, direkt von vornherein in die richtige Fachabteilung, dass da wiederum keine doppelten Untersuchungen gemacht werden und die Nachsorge gewährleistet wird. Das heißt, eine nahtlose Anbindung dann letztendlich an den Weiterversorger. Ja, und sei es der Hausarzt, der dann die Ergo, Physio oder sonst was anleiert, oder dass man sofort an diese Heilberufe rangeht und die ins Boot holt. Mein Traum wäre natürlich, dass jeder Patient eine elektronische Patientenakte hätte, die ich einsehen kann, mit den Befunden, die bereits vom niedergelassenen Arzt, Ärztin erhoben worden sind, über die Einweisung, die natürlich auch digital ist, mit Terminvergabe, die digital ist, kommt der Patient dann zu mir und ich habe bereits ein ganz konkretes Bild. Das heißt, ich weiß, warum der Patient, die Patientin zu mir kommt und insbesondere, was meine Aufgabe sein könnte. So, weil die Niedergelassenen haben ja auch gewisse Vorstellungen, wenn sie einen Patienten einweisen. Das große Problem ist aber, dass der Laie selber diese Einweisung kaum nachvollziehen kann, beziehungsweise er findet nicht die richtigen Worte. Sei es, dass ich dann höre, ich habe irgendwas an der Lunge oder ja, mir tut ab und zu das Herz stolpert. Ja, das ist von der Differentialdiagnose her ist das unfassbar. Ja, das ist einmal der ICD-Katalog hoch und runter gesprochen. Wenn ich da natürlich dann auch wirklich, und da muss man sagen, machen sich viele Niedergelassene auch ein bisschen einfach. Sie schreiben dann irgendwie ein Stichwort hin und ich muss dann versuchen zu eruieren, warum sie denn auf die Idee kommen. Weil die natürlich auch genauso die gleiche Arbeit haben. Die geben dann dem Patienten schon mal einen, ich jetzt als Kardiologe, einen Echobefund mit. Und da ist beispielsweise eine Undichtigkeit einer der Klappen drauf, die wir vielleicht behandeln könnten oder müssten. Ja, glaubst du denn, die Patienten hätten ihre Befunde mit dabei? Das ist doch jedes Mal das Gleiche. Natürlich nicht. Die sind total aufgeregt. Ja, die packen gerade mal so ihr Köfferchen, dass sie genug Unterwäsche dabei haben und Schlafanzüge. Aber die vergessen das Wichtigste, ihre ganzen Befunde, die letztendlich dafür sorgen, dass sie überhaupt bei mir stationär landen. Und das ist auch nachvollziehbar. Ja, der Durchschnittspatient, Durchschnittspatientin, der gibt letztendlich an der Krankenhauspforte seine Verantwortung für seine Gesundheit ab. Und das ist auch okay. Und ich übernehme die auch gerne. Aber natürlich sollte da die Informationen, die im Vorfeld schon gesammelt sind und die ja normalerweise auf einem hohen Niveau sind, die sollte ich doch dann schon vorliegen haben, um direkt richtig ansetzen zu können. Dadurch würde sich der stationäre Aufenthalt verkürzen. Ja, die Behandlung würde deutlich effektiver sein. Es wird sich verbessern hinsichtlich. Und ich könnte den Patienten natürlich auch wieder mit konkreten Empfehlungen an den Behandelnden, Weiterbehandelnden entlassen. Auch wieder über die elektronische Patientenakte. Weil es ist ja dann wiederum so, der Patient verlässt uns, der kriegt einen Arztbrief, einen vorläufigen, der meistens zum einen fehlerbehaftet ist, zum anderen aber eben auch nicht die Endgültigkeit darstellt. Also siehe beispielsweise, dass noch Befunde fehlen, dass vielleicht histologische oder immunchemische Untersuchungen noch nicht durchlaufen sind, der Patient aber durchaus schon nach Hause kann, beispielsweise bei Raumforderungen, in meinem Falle Bronchialkarzinome, Bronchialkrebse. Und das sorgt dafür, dass einfach viele dann wieder verschwunden sind, viele Befunde können nicht eingesehen werden und der Hausarzt weiß dann letztendlich gar nicht, naja, wo steht denn jetzt gerade eigentlich mein zu behandelnder Patient, meine behandelnde Patientin? Und das sind eben aus meiner Sicht katastrophale Zustände, die uns einfach unheimlich viel Zeit kosten, Geld kosten und einfach nicht zu einer optimalen Behandlung des Patienten führen.
Ja, einmal viel Zeit kosten total und auch das ärgerlich. Personal belasten. Ne?
Es ist total ärgerlich, ja. Und ich kann das verstehen, dass ein Hausarzt kotzt, wenn er sagt, ich rufe jetzt zum 5. Mal in dem Krankenhaus an, um einen wichtigen Befund zu bekommen. Und keiner fühlt sich dafür zuständig. Weil machen wir uns nichts vor, aber ist der Patient wieder aus dem Krankenhaus raus, dann ist er auch aus dem Sinn. Ist ja auch logisch, ja. Die Arbeitsbelastung ist eh massiv hoch, nicht nur bei den Ärzten, sondern bei allen, die in diesem Heilberuf unterwegs sind, in den Heilberufen unterwegs sind. Und da muss man nachhaken. Das Ganze wird sich vermeiden lassen, wenn es deutlich vereinfacht würde. Nämlich, dass ich so einen Befund per Klick direkt losschicken kann. Ja, ich finde zum Beispiel hier Schweden, die zu dem normalen World Wide Netz ein Parallelnetzwerk aufgebaut haben. Nur für Gesundheitsdaten. Ja, das finde ich zum Beispiel sensationell, die darauf alles abfeuern. Da ist natürlich auch nicht alles optimal, aber das ist zum Beispiel etwas, was bei uns, finde ich, ja auch sich, glaube ich, sehr gut machen könnte. Ja, weil wir ja so datensicher Weil wir eben gerade so verdammt hinter Datensicherheit sind. Ja, und daran scheitert ja vieles. Ja, die Bevölkerung gibt viele Daten nicht preis, möchte viele Dinge nicht im Umlauf von sich wissen. Und das wiederum macht die Versorgung etwas schwieriger.
Datensicherheit oder Gesundheitsdatennutzung, würde ich gleich auf jeden Fall gerne noch drüber sprechen. Aber die elektronische Patientenakte, haben Sie ja gerade angesprochen, ist so, das soll das Kernstück ja auch des Datenaustauschs bilden. Jetzt ist ja jede gesetzliche Krankenkasse ist ja auch dazu verpflichtet, den Versicherten eine EPA zur Verfügung zu stellen. Nur kaum einer nutzt sie eben. Was glauben Sie denn, woran das liegt?
Zum einen kaum einer weiß, dass es sie gibt, nach wie vor. Also da müssen, glaube ich, wirklich deutlich niederschwelligere Informationsangebote erfolgen. Seitens der Kassen, seitens aber auch von Ärzten und Ärztinnen, seitens von Krankenhäusern, Krankenhausgesellschaften, dass es sowas einfach gibt. Und dann muss man natürlich die Vorteile von so etwas immer wieder aufzählen und erklären, warum eine elektronische Patientenakte Sinn macht. Ich kann nicht verlangen, dass Lieschen Müller von sich aus auf eine elektronische Patientenakte zurückgreift, wenn sie nicht genau weiß, warum sie es machen soll. Ja, und jetzt müssen wir überlegen, wer wird krank in Deutschland? Das sind nicht die jungen, technologieaffinen Menschen, sondern es sind eben Ältere. So, das ist ja nun einfach auch dem Alter bedingt. Ist ja auch gut so, dass weniger Junge krank werden und die Erkrankungshäufigkeit im Alter eben steigt. Aber die sind einfach auch noch komplett anders aufgewachsen. Die sind eben aufgewachsen, dass der Arzt gesagt hat, pass mal auf, du hast Krankheit XY, du nimmst jetzt Medikament XY und damit ist gut. Ja, und ich glaube, die haben einfach zum einen Sorge, dass sie nicht damit klarkommen. Und zum anderen, glaube ich, besteht bei denen wirklich immer noch so eine Restunsicherheit. Wer greift auf meine Daten zu? Wer darf was mit meinen Daten machen? Und ist das denn tatsächlich von Vorteil für mich? Und diese Bedenken, die muss man immer wieder Sisyphus-ähnlich ausräumen.
Jetzt ist das ja generell ein heiß diskutiertes Thema, die Gesundheitsdatennutzung, also auf diversen politischen Ebenen, auch im Ethikrat. Einige versprechen sich davon sehr viel für die Versorgung einmal, aber auch für die Forschung.
Total, das ist total wichtig. Ja, also ich meine, Entschuldigung, das ist ja schon wieder reingerätscht. Ja? Aber warum hinken wir denn so hinterher in vielen Dingen? Weil in anderen Ländern, das ist nicht gut so, das möchte ich hier klargestellt haben, ja. Aber die gehen ganz anders mit den Daten um. Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass China ein Vorbild sein sollte, wo gar keine Datensicherheit ist. Aber es kann natürlich auch nicht sein, dass wir uns wiederum die ganzen Daten aus den asiatischen Ländern kaufen, um daraus wieder Schlüsse für die Gesundheit unserer Bevölkerung zu ziehen. Weil zum einen klappt das nicht. Andere Kulturen, andere Herangehensweisen, andere Umgehungsweisen mit Erkrankungen, andere Verfahren, andere Techniken, andere Menschen, muss man einfach an dieser Stelle sagen. Also es ist nicht eins zu eins übertragbar. Sondern wir müssen unsere Bevölkerung letztendlich dazu bekommen, dass die sagt, ich stelle meine Gesundheitsdaten zur Verfügung und ich weiß nach wie vor nicht, wo das Problem ist. Also von mir könnt ihr alles haben. Ja, ich hätte kein Problem damit, wenn ich Bluthochdruck habe, das weiterzugeben mit der Medikation. Ich hätte kein Problem damit, wenn ich eine Fettleber habe, dass ein Wissenschaftler darauf zurückgreifen kann, wenn er sich denn daraus Erkenntnisse, wenn sich daraus Erkenntnisse erschließen. Natürlich möchte ich schon wissen, was damit passiert. Also ich möchte zum Beispiel nicht, dass ich danach von irgendwelchen Herstellern von Leberregenerationsprodukten angeschrieben werde. Das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht, dass mein Nachbar mich anspricht und sagt, pass mal auf, ich konnte im Netz einsehen, du hast ja eine Fettleber. Ja, das muss gewährleistet werden. Aber das könnten wir gewährleisten und wir müssen die Leute da abholen und überzeugen, dass der Benefit, nämlich die Gesundheitsforschung, viel mehr bedeutet als die Angst davor, man könnte damit Schindluder treiben.
Jetzt gibt es ja durchaus aber auch berechtigte Sorgen, wie Sie gerade auch schon mal angesprochen haben, Fragestellungen, welche Daten gelangen über mich an wen, sind sie anonymisiert, was passiert damit? Wie kann man denn mit solchen Fragen oder auch Sorgen umgehen?
Ich glaube eben durch Aufklärung, dass man eben sagt, ja, sie sind anonymisiert und du kannst als Datenpreisgeber entscheiden, was mit den Daten passiert. Also wofür werden sie denn tatsächlich verwendet? Ich würde das sehr kleinteilig machen. Also zum Beispiel, dass man das eingrenzt für einen bestimmten Teil der Forschung beispielsweise. Oder dass man das einteilt, dass es jetzt erstmal nur für Statistiken gut ist. Ja, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten und jeder hat ja auch so als Mitbürger und Mitbürgerin so seine Affinität. Und Dass ich glaube, man bräuchte auch konkrete Beispiele, dass man eben zum Beispiel sagt, ich nehme jetzt wieder die Fettleber, die berühmte, ja. Wenn wir erkennen, dass in Deutschland momentan, das wäre ja dann eine Schnell, wir wissen es ja, dass unheimlich viele momentan eine Steatosis haben, aber wenn wir jetzt einfach anhand der freiwilligen Datenweitergabe schneller zu einem Schluss kämen, wir haben in Deutschland ein Problem der Fettleber, könnten wir natürlich da auch wiederum Gesundheitsprävention betreiben. Aktuell kommen wir natürlich irgendwann auch zu diesen Schlüssen, es dauert nur irre lange, weil wir ja immer warten müssen, bis wir quasi alle Daten irgendwann mal evaluiert haben. Das würde über so eine elektronische Patientenakte natürlich deutlich schneller gehen und das auf alle Krankheitsbilder. Ja, das ist, finde ich, total spannend. Ja, wir können da ja komplette Verläufe zum Beispiel sehen. Wenn wir zum Beispiel mitbekommen, dass 1000 Krebspatienten, die in ihrer elektronischen Patientenakte dokumentieren, dass sie telemonitoren wird oder App-basiert gemonitort wird, das gibt es ja verschiedene Modelle bereits, und dass wir dann sehen, dass wir hier eine signifikante Überlebensverlängerung haben, dann ist das ja für uns wiederum als Zeichen, dass wir in diesen Dingen dann auch investieren müssen, dass wir solche Dinge weiter vorantreiben müssen. Also es hat ja wirklich was damit zu tun, dass wir die Gesundheit, dass wir versuchen, die Therapien und das Begleiten der betroffenen Patienten und Patienten zu optimieren. Also ich sehe da eigentlich nur Positives.
Jetzt wird ja auch diskutiert, elektronische Patientenakte, Opt-in, Opt-out-Lösung. Also
ich würde es so machen wie in Frankreich.
Das heißt, die Patientinnen und Patienten haben erstmal eine Patientenakte und müssen sich dann aktiv dagegen entscheiden. Genau.
Also das ist für mich ganz klar, das ist ungefähr genauso wie Organspende, wäre für mich eigentlich auch Opt-out. Ja, ich meine, überleg mal, wir haben keine, das ist übrigens witzig, ne? Wir sitzen und duzen uns immer unterschiedlich.
Ja, ich merke es auch gerade.
Spannend im Podcast. Vielleicht geh mal einfach auf das Du, ich kenne das eigentlich aus Podcasts, dass man sich da duzt.
Ja, gerne, dann duzen wir uns.
Also dadurch, dass sich kaum einer mit sowas gerne beschäftigt, was ich auch legitim finde, tue ich übrigens auch nicht gerne, sollte man dann eben akzeptieren, dass man eine Entscheidung vorgegeben bekommt, mit der man dann leben kann und sollte. In diesem Falle, dass die elektronische Patientenakte zum einen kommt und dass aber auch mit den Daten XY was gemacht werden darf und bestimmte Personen damit arbeiten dürfen. Wenn du dagegen bist, sollte man es auch sehr einfach machen. Das finde ich auch wichtig, ne, dass man eben sagt, ich entscheide mich aber dagegen, ich möchte das nicht. Das sollte dann aber auch mit keinen Hindernissen verbunden sein, sondern aus meiner Sicht auch mit einem Klick dann erledigt sein. Aber ich finde, das wäre dann eine faire Geschichte. Und ich glaube, dann wären auch viele von vornherein, die würden es einfach laufen lassen.
Ja, ich denke auch, also im Privaten merke ich es jetzt auch schon, wenn man elektronische Patientenakte das Wort fallen lässt, wissen viele eigentlich gar nicht, ist irre, was es überhaupt ist.
Irre, ne?
Und ja, so wird man gezwungen.
Also da müssen alle Player des Gesundheitssystems, das wäre ja letztendlich Medizinproduktehersteller, das sind die Heilberufe, das sind die Krankenhausgesellschaften, das sind die ganzen Krankenkassen und das sind die Politik, 5 Player. Die müssten eigentlich da extrem an einem Strang ziehen und eine große Kampagne, eine lang andauernde Kampagne einfach mal jetzt über mehrere Jahre machen, die immer wieder letztendlich die Vorteile der Digitalisierung, die Vorteile einer elektronischen Patientenakte, die Vorteile eines E-Rezepts ganz niedrigschwellig erklärt.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Elektronische Patientenakte und die Nutzung von Gesundheitsdaten. Heiß diskutierte Themen, wo es auf jeden Fall noch viel Aufklärungsbedarf gibt. Ich habe mit Herrn Esser darüber gesprochen, der eine sehr klare Meinung dazu hat, was die Versorgung angeht. Wichtig ist, denke ich, dass wir uns alle damit auseinandersetzen. Dafür brauchen wir transparente Informationsangebote, damit wir eine gute Entscheidung treffen können. Und trotz aller Sorgen, die auch berechtigt sind, die Vorteile einer EPA und der Bereitstellung eigener Gesundheitsdaten für die Versorgung und die Forschung erkennen. Ich habe noch über weitere Themen mit Herrn Esser gesprochen, und zwar über Apps, über die Videosprechstunde, über Telemonitoring, also über ganz viele verschiedene Anwendungen der Telemedizin. Den Interviewausschnitt gibt es in einer zweiten Folge. Mein Name ist Saskia Schlesinger. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.